a lengthy white radish and boil it over an open fire. The sun has banished the dew, and even unwell as you are, you no longer feel cold. You feel weak, though, and the pain in your gut is as if a parasite is eating you alive from within. So you do not resist as your mother lifts your head off the earth and ladles her elixir into your mouth. It smells like a burp, like the gases from a man's belly. It makes your gorge rise, but you have nothing inside that you can vomit, and you drink it without incident. As you lie motionless afterwards, a young jaundiced village boy, radish juice dribbling from the corner of your lips and forming a small patch of mud on the ground, it must seem that getting filthy rich is beyond your reach. But have faith. You are not as powerless as you appear. Your moment is about to come. Yes, this book is going to offer you a choice. Decision time arrives a few hours later. The sun has set and your mother has shifted you onto the cot where you lie swaddled in a blanket, even though the evening is warm. The men have returned from the fields and the family, all except you, have eaten together in the courtyard. Through your doorway, you can hear the gurgle of a water pipe and see the flare of its coals as one of your uncles inhales. Your parents stand over you, looking down. Tomorrow, your father will return to the city. He is thinking. Will you be all right? He asks you. It's the first question he's asked you on this visit, perhaps the first sentence he's uttered to you directly in months. You are in pain and frightened. So the answer is obviously no. Yet you say, yes, and take your destiny into your own hands. Your father absorbs your croak and nods. He says to your mother, he's a strong child, this one. She says, he's very strong. You'll never know if it is your answer that makes your father change his answer. But that night, he tells your mother that he has decided she and you children will join him in the city. They seal the deal with sex. A month later, you're well enough to ride with your brother and sister on the roof of the overloaded bus that bears your family and 70 cramped others to the city. If it tips over as it careens down the road, swerving in mad competition with the other equally crowded rivals as they seek to pick up the next and next groups of prospective passengers on this route, your likelihood of death, or at least dismemberment, will be extremely high. Such things happen often, although not nearly as often as they don't happen, but today is your lucky day. Gripping ropes that mostly succeed in binding luggage to this vehicle, you witness a passage of time that outstrips its chronological equivalent, just as when headed into the mountains, a quick shift in altitude can vault one from subtropical jungle to semi-Arctic tundra, so too can a few hours on a bus from rural remoteness to urban centrality appear to span millennia. Atop your inky smoke-spewing starboard listing conveyance, you survey the changes with awe. Dirt streets give way to paved ones. Potholes grow less frequent and soon all but disappear. And the kamikaze rush of oncoming traffic vanishes to be replaced by the enforced peace of the dual carriageway. Electricity makes its appearance, first in passing as you slip below a steel parade of high-voltage giants, then later in the form of wires running at bus stop eye level on either side of the road, and finally in street lights and shop signs and glorious, magnificent billboards. Buildings go from mud to brick to concrete, then shoot up to an unimaginable 4 stories, even 5. At each subsequent wonder, you think you have arrived, that surely nothing could belong more to your destination than this. And each time, you're proven wrong, until you cease thinking and simply surrender to the layers of marvels and visions washing over you like the walls of rain that follow one another seemingly endlessly in the monsoon. Endlessly, that is, until they end, without warning. And then the bus shudders to a stop, and you are finally, irrevocably there.
Wir machen jetzt eine kleine Überlappung. Das heißt, ich fahre jetzt nicht unmittelbar direkt fort, sondern gehe 2, 3 Absätze zurück. Dann haben Sie auch ein bisschen Gelegenheit, die beiden Versionen zu vergleichen. Einen Monat später geht es dir schon so gut, dass du mit deinem Bruder und deiner Schwester auf dem Dach des überladenen Busses fahren kannst, der deine Familie und weitere 60 beengte Personen in die Stadt bringt. Sollte er auf seiner rasenden Fahrt umkippen in seinem irrwitzigen Wettrennen mit anderen ebenso überfüllten Rivalen, die alle die nächsten und wieder nächsten Gruppen voraussichtlicher Fahrgäste aufnehmen wollen, sind Tod oder mindestens Verstümmelung extrem wahrscheinlich. Solche Dinge geschehen häufig, wenngleich nicht annähernd so häufig, wie sie nicht geschehen. Aber heute ist dein Glückstag. Du hältst dich an Stricken fest, mit denen Gepäck überwiegend erfolgreich am Fahrzeug festgebunden ist, und erlebst einen Zeitenlauf, der seinem chronologischen Pendant vorauseilt. So wie auf dem Weg ins Gebirge ein kurzer Höhenwechsel einen aus dem subtropischen Dschungel in die halbarktische Tundra schleudern kann, so können auch ein paar Stunden Busfahrt von ländlicher Abgeschiedenheit in städtische Zentralität scheinbar Jahrtausende überspannen. Auf deinem tintigen, qualmspeienden, nach Steuerbord krängenden Gefährt beobachtest du die Veränderungen voller Ehrfurcht. Unbefestigte Straßen weichen befestigten, Schlaglöcher werden seltener und verschwinden bald fast ganz, und der Kamikaze-Schwall des entgegenkommenden Verkehrs wird ersetzt durch den erzwungenen Frieden der 4-spurigen Schnellstraße. Die Elektrizität zeigt sich erst im Vorbeifahren, als ihr unter einer stählernen Parade von Starkstromriesen hindurchhuscht, später in Form von Kabeln, die auf Busdachhöhe zu beiden Seiten der Straße verlaufen und schließlich als Straßenlampen, Neonschilder und grandiose, prachtvolle Reklametafeln. Die Gebäude sind aus Lehm, dann aus Backstein, dann aus Beton und schießen zu unvorstellbaren 4, dann gar 5 Stockwerken auf. Bei jedem weiteren Wunder glaubst du, ihr seid jetzt angekommen, dass zu eurem Zielort doch bestimmt nichts mehr als das gehören kann. Und jedes Mal bist du widerlegt, bis du das Denken einstellst und dich einfach den Schichten aus Wundern und Visionen ergibst, die dich überspülen wie die Regenwände, die im Monsun schier endlos aufeinanderfolgen. Endlos natürlich nur, bis sie enden. Ohne Vorwarnung, und dann hält der Bus zitternd an und ihr seid unwiderruflich da. Indem du und deine Eltern und Geschwister heruntersteigt, verkörpert ihr eine der großen Veränderungen eurer Zeit. War euer Clan einst zahllos, nicht unendlich, aber von einer großen Zahl, die man nicht ohne weiteres kannte, seid ihr jetzt zu 5. Die Finger an einer Hand, die Zehen an einem Fuß, ein winziger Zusammenschluss verglichen mit Fisch- oder Vogelschwärmen oder eben Menschenstämmen. In der Geschichte der Evolution der Familie stellt ihr und die Millionen anderer Migranten wie ihr eine beständige Ausbreitung des Nuklearen dar. Es ist eine explosive Umwandlung, in der die stützenden, erstickenden, stabilisierenden Bindungen ausgedehnter Beziehungen schwächer werden, sich auflösen und Unsicherheit, Furcht, Produktivität und Potenzial hinterlassen. Der Umzug in die Stadt ist der erste Schritt, um stinkreich zu werden im boomenden Asien. Und du hast ihn getan. Herzlichen Glückwunsch. Deine Schwester schaut dich an. Ihre linke Hand stabilisiert das riesige Bündel mit Kleidern und Besitztümern, das sie auf dem Kopf balanciert. Ihre rechte umfasst den Griff eines rissigen, zerbeulten Koffers, der von seinem ursprünglichen Besitzer wahrscheinlich um die Zeit der Geburt eures Vaters weggeworfen wurde. Sie lächelt und du erwiderst das Lächeln. Eure Gesichter, kleine Ovale des Vertrauten in einer ansonsten unkenntlichen Welt. Du glaubst, deine Schwester versuche, dich zu beruhigen. Es kommt dir nicht in den Sinn, jung wie du bist, dass sie diejenige ist, die Beruhigung braucht, dass ihr Blick dich nicht sucht, um dich zu trösten, sondern vielmehr des Trostes, den du, ihr einziger, erst vor kurzem wieder genesener kleiner Bruder, ihr in diesem Augenblick zerbrechlicher Verletzlichkeit zu spenden vermagst. Für dich vergehen die Wochen in starker Anspannung. Im Auto flackert dein Blick ständig umher. Jederzeit rechnest du mit einem Überfall und fragst dich auch, was dein Leibwächter denn dann tun kann, um dich zu beschützen, wenn überhaupt etwas. Du hat sich nämlich an eine Organisation gewandt, der er Schutzgeld bezahlt und um Hilfe gebeten. Und diese Organisation hat ihm einen Leibwächter an die Seite gestellt, der ständig bei ihm ist, im Haus, im Auto, im Büro. Also, du sagst dir, dass du der Furcht nicht nachgeben willst, aber trotzdem streichst du immer mehr Besuche, sogar bei den Geschäftskunden, mit denen deine Firma die lukrativsten Verträge über die Lieferung von Wasserspendern hat. Infolgedessen leidet dein Geschäft und dein Tagesablauf wird immer starrer. Früh zur Arbeit, im Büro bleiben, spät zurück nach Hause. Diese Routine wird zunächst nicht von einer Gewalttat, sondern vom Tod deiner Schwester durchbrochen. Die Ankunft des Monsuns hat jähe Überschwemmungen mit sich gebracht und auch wenn die Häuser des Dorfes deiner Ahnenvermöge einer gnädigen Topographie überwiegend verschont geblieben sind, haben doch nachfolgende Tümpel mit stehendem Wasser ganze Armeen von Moskitos voller Krankheitserreger hervorgebracht. Deine Schwester stirbt am Denguefieber, das zunächst wieder zurückgeht und kurz Anlass zu falschen Hoffnungen bietet. Doch dann lassen innere Blutungen ihre Organe verkümmern, worauf sie versagen. Du reist mit deinem Bruder und dessen Söhnen, die inzwischen schon fast Männer sind, mit einer Serie kriechender Busse und erreichst dein Ziel wegen der von den Wassermassen beschädigten Straßen und Brücken erst am folgenden Abend. Die Bestattung ist verschoben worden, damit du daran teilnehmen kannst und somit kannst du deine Schwester noch ein letztes Mal sehen. Eine Frau, schon alt geworden, ohne sehr lange auf der Welt gewesen zu sein, die weißen Haare dünn, die Schneidezähne fehlend, das Fleisch ihres Gesichts zwischen den Knochen eingesunken, geschrumpft wie vom Erlöschen ihres Lebens. Wenn du deinen Bruder ansiehst, stellst du fest, dass auch er gealtert ist, wobei er schon als junger Mann nicht sonderlich jung wirkte, und du fragst dich, wie deine Neffen dich wohl sehen. Du sprichst an dem mit Blumen bestreuten Erdhügel, der die Ruhestätte deiner Schwester bedeckt, deine Gebete und gibst das mitgebrachte Geld ihrem Mann und den Kindern. Im Dorf pflegt man mit dem Tod da etwas Normales, einen sachlichen Umgang. Und nach den ersten Tagen hörst du keine Klagen mehr, auch wenn deine älteste Nichte eine Träne vergießt, als sie sich niederbeugt, damit du ihr beim Abschied die Hand auf den Kopf legen kannst. Deine Frau hast du in der Stadt zurückgelassen, eine Entscheidung, die sie als schmerzlich empfand, obwohl du ihr gesagt hast, dass die Reise wegen der Überschwemmungen zu beschwerlich für sie wäre. Sie ist schockiert, dass du sie bei so einem wichtigen Ereignis nicht dabei haben willst, wobei sie nicht weiß, dass dein wahrer Grund der war, deine ärmliche Herkunft ein wenig zu verbergen. Während du langsam durch unzählige Verstopfungen zurückfährst, immer wieder absteigst, um mitzuhelfen, Fahrzeuge aus dem tückischen Schlamm zu schieben, wirst du erneut an die tiefe Kluft zwischen Land und Stadt erinnert, an die Intensität, mit der hier die Blicke einer Ziege folgen, der einzigen Überlebenden ihrer fortgeschwemmten Herde, während dort das Leben weitgehend unverändert bleibt. Ein paar Tage später erhält der jungenhafte Killer erneut Anweisungen, dir aufzulauern. Er wäscht sich und zieht sich an wie gewöhnlich, hört dabei Filmlieder in seinem Radio, einem Werbegeschenk in Form einer Limonadendose und rasiert sich über der Oberlippe in der Erwartung, eines Tages dort einen Schnurrbart zu provozieren. Seine Mutter und Schwester sagen ihm Lebewohl. Er ist gerade knapp bei Kasse, daher kauft er nur eine kleine Menge Benzin für sein Motorrad und eine lose Zigarette. Er wählt eine Kreuzung auf deiner Strecke mit einem riesigen Werbeplakat für eine antibakterielle Seife und wartet rauchend, eine neue Angewohnheit, die ihn vergessen lässt, dass er Hunger hat. Sein Handy piept, um ihm mitzuteilen, dass du bald kommst. Der Killer ist in Gedanken bei einem T-Shirt, das er schon länger gern hätte, lila, mit einem psychedelischen Falken darauf. Aber als er heute bei dem Geschäft vorbeifuhr, war es weg. Und der Besitzer sagte, es sei verkauft. Er wünscht, er hätte es sich kaufen können. Er hätte sich das Geld leihen sollen. In seinem Viertel ist ein Mädchen mit Grübchen, aber er hatte noch nicht den Mut, sie anzusprechen, und sie scheint ihn nie wahrzunehmen, aber bestimmt wäre er ihr in dem T-Shirt aufgefallen. Auch du denkst an eine Frau, als du dich der Kreuzung näherst, erinnerst dich an die Fantasiespiele, die du früher mit deiner Schwester gespielt hast. Ein Lastwagen vor dir hat einen Container geladen und seine Bremsen quietschen, als er langsamer wird. In diesem Lärm siehst du den Killer auf dich zukommen. Du drehst dich zu deinem Leibwächter, aber der hat schon begriffen. Er schießt dreimal durch die Windschutzscheibe. Der Killer bricht zusammen. Du willst schon los, doch dein Leibwächter öffnet die Tür und tritt auf die Straße. Eine der Kugeln hat ein lockenhaariges Stück Schädel abgerissen. Es liegt nicht weit von dem Killer entfernt, der noch um Atem ringt. Dein Leibwächter feuert ihm mehrmals in Gesicht und Brust. Dann macht er ein Foto mit dem Handy. Er setzt sich wieder neben dich und weist dich an zu fahren. Und als du ihn nicht gleich verstehst, wiederholt er es und du gehorchst rasch. Du hältst an einer verlassenen Straße, worauf dein Leibwächter mit dem Steckschlüssel aus seinem Wagenheberset gegen die beschädigte Windschutzscheibe haut, sie wie eine Eierschale zerbricht. Mit beiden Füßen drückt er sie von innen hinaus und trägt sie zu einem Müllhaufen. Eine feuchte Brise lässt auf dem Nachhauseweg deinen Kragen flattern und in dieser Nacht hast du deinen Revolver unterm Bett und kannst nicht schlafen. Du fragst dich, was jetzt passiert, ob gewaltsame Rache an dir geübt wird, eine Aussicht, die durch deine lebhaften Erinnerungen an den toten jungen Killer noch konkreter wird. Doch später teilt dir der Boss der Gruppe mit, das Foto sei zusammen mit einem Schreiben dem Geschäftsmann übermittelt und eine Einstellung seiner Drohungen gegen dich vereinbart worden. Du weißt nicht, ob du dem völlig glauben sollst oder ob da vielleicht eine größere Sache abläuft, aber dein Leibwächter wird abgezogen und so beginnst du nach Monaten wieder, dich allein zu bewegen, hoffst das Beste, regelst aber auch deine Angelegenheiten, falls es doch anders kommt. Dein Geschäft floriert und bald wird der ganze Vorfall, wenn nicht schon eine ferne Erinnerung, so doch keine drängende Sorge mehr. Du arbeitest viel, kehrst spät zu deiner Frau zurück und konzentrierst dich auf deine unmittelbaren Aufgaben. Du bist inzwischen alt geworden. Er ist mit dem hübschen Mädchen zusammen, muss man ja jetzt sagen. Und seine Söhne sind weit weg, beziehungsweise sein Sohn. Aber es ist der erste Besuch deines Sohnes seit Jahren. Endlich ein Bürger seines neuen Landes und frei zu reisen, nämlich der USA. und du unterdrückst mühsam deinen unterschwelligen Groll gegen seine Entscheidung, sich auf eine so verheerend harte Weise aus deiner Gegenwart zu verabschieden. Du spürst eine Liebe, die du ihm, das weißt du, niemals angemessen erklären oder ausdrücken kannst. Eine Liebe, die nur in eine Richtung fließt, die Generationen hinab, nicht umgekehrt, und die erst verstanden und erwidert wird, wenn die Zeit aus einer jüngeren Generation eine ältere gemacht hat. Er sagt dir, dass er gerade von einem Besuch bei deiner Ex-Frau kommt. Es geht ihr gut, sagt er, und ihr Wiedersehen war tränenreich und liebevoll und er war einverstanden, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, und sie hat ihrerseits nicht danach gefragt. Einen Monat lang steckt ihr, du und das hübsche Mädchen, in einem Wirbelsturm aus Verabredungen, zumeist zu Hause. Dein Sohn kocht für euch oder bringt einen geliehenen Film mit. Aber zweimal esst ihr auch außerhalb in Restaurants, die er ausgesucht hat, schicken Lokalen mit neumodischem Dekor, wo er mit seiner Kreditkarte bezahlt. Dann ist er wieder fort und eure Welt schrumpft auf das Stadthaus zusammen. Er hat ein wenig Geld dagelassen, was ein Glück ist. Eine Explosion in einem Bungalow in der Nähe, in dem früher einmal Verdächtige von einem Geheimdienst festgehalten und befragt worden sein sollen, zertrümmert eure Fenster und mit diesem Geld lässt du sie ersetzen. Die Stadt davor wird zunehmend zu einem mythologischen Ort. Sie dringt in Gestalt von Strom- und Gasausfällen, Verkehrslärm und Feinstaub in der Luft herein, wovon du keuchend in deinem Bett aufwachst. Sie ist um die Vorhänge herum und durch Eisengitter zu erkennen. Auch Fernsehen und Radio bringen Nachrichten von ihr, meistens erschreckende, aber das war ja schon immer so. Häufig hast du den Eindruck, mit dem hübschen Mädchen wie vom Rand eines Abgrunds in ein Tal hinabzublicken, in dem es Nacht wird. Ein ödes, trockenes, kontaminiertes Tal, in dem vielleicht allerlei Knochendürre, mutierende Wesen leben, viele davon Raubtiere. Und da du selbst deinen Teil an raubtierhaften Tendenzen hattest, weißt du, dass Raubtiere sich besonders von Alten, Kranken und Schwachen ernähren. Begriffe, die sich mit der Zeit immer fester an dich geheftet und deine einst geschmeidige Haut erodiert haben. In anderen Momenten aber, wenn ein fixer junger Techniker gekommen ist, um euren Telefonanschluss zu reparieren, oder wenn du mit einer gescheiten jungen Frau am Ladentisch einer Apotheke sprichst, wirst du von einem anhaltenden Optimismus erfüllt und dann staunst du über die Stabilität und das Potenzial derjenigen um euch herum, insbesondere der Jugend dieser Stadt, in dieser der Ära der Städte, durch ihren Flughafen und Glasfaserkabel mit jeder großen Metropole verbunden, die kollektiv, wenn auch noch zart, einen nach Wandel riechenden Archipel bilden, der nicht nur das boomende Asien, sondern auch den gesamten Planeten umspannt.